ich werde ja wahrscheinlich in Berlin sterben, dann muss ich dann irgendwie hier eingeäschert werden und so. Das habe ich aber bei Oskar alles schon durchexerziert. Das machen wir billig. Ja, also es hätte Oskar auch gut gefunden. Also wir haben da so eine Art Online-Beerdigung gemacht. Es gibt so ein Portal. Mhm. So, und dann hast du so eine Maske. Ich hätte gerne Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung. Ich hätte gerne ein Blumenstrauß, zwei Blumenstrauße, drei Blumenstrauße. Ich hätte gerne kleine Trauerfeier, mittlere Trauerfeier, große Trauerfeier. Mhm. Und diese Urne oder jeden Sarg und was weiß ich. Und dann stellst du jetzt alles zusammen, klick, 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 klick. Und dann drückst du auf Senden und kriegst am nächsten Tag per PDF ein Angebot.
Ja, ja, so. So eine Preisliste und so ein Strich drunter, genau. Was und, das kostet.
Ich finde, man muss ja wirklich unnötige Sachen auch nicht unnötig bezahlen.
Ne? Absolut.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Mittwochsfolge des Mutmach-Podcasts. Heute bei mir ein geschätzter alter Kollege. Georg, wir kennen uns seit einem Vierteljahrhundert.
Ungefähr, ja.
Ungefähr, wir waren zusammen bei Max.
Ja.
Ich war dein Chef, eigentlich hättest du meiner sein müssen, weil du hast viel mehr von dem Geschäft verstanden.
Wir waren aber nicht richtig Freunde, muss man mal sagen.
Also aber auch nicht richtig Feinde.
Bisschen geknallt ab und zu, aber das ist in einer guten Redaktion ja auch so üblich.
Aber sportlich.
Ja, sportlich.
Genau. Ja, dann warst du beim Stern, du warst bei Bild, du hast die sensationelle Schlagzeile Wir sind Papst erdacht.
Ja, die verfolgt mich noch mein Leben lang, ja.
Immerhin, welcher Journalist kann sagen, dass er was hinterlassen hat? Du warst im Büro von Silvana Koch-Merin, als sie Europaabgeordnete war. Ja. Und dann warst du ganz schön lange Regierungssprecher.
In 6,5 Jahre.
Merkel 3 und Merkel 4.
Ja. Einmal auf FDP-Ticket und einmal auf CSU-Ticket, weil es die FDP da nicht mehr gab.
Und das Bemerkenswerte daran ist, dass du so für alle Parteien, also hättest du auch für die SPD, wären die auch auf dich gekommen?
Die wären nicht auf mich gekommen, aber ich wäre durchaus auch auf sie gekommen, weil, sag mal, Regierungssprecher ist ja eigentlich ein handwerklicher Dienstleistungsjob. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass du das, was die da sich ausgedacht haben, versuchst irgendwie in normale Sprache zu übersetzen, was nicht immer leicht ist.
Wie findest du deine Nachfolger jetzt, die bei der Ampel wirken? Oder verbietet es der Ethos, dazu was zu sagen?
Ja, und die machen halt ihren Job. Und ich habe da auch meine Favoriten und weniger Favoriten, aber...
So ja. Wie früher wird's nicht wieder.
Genau, früher war ja auch der Schneeweißer.
Du bist... Nicht ganz fit.
Nö.
Wann warst du das letzte Mal beim Arzt?
Vor anderthalb Wochen.
Und
da habe ich meine 31. Chemotherapie hinter mich gebracht.
Die 31.
Ja.
Das heißt, du hast was ins Blut bekommen.
Ordentlich Gift, ja.
Ja.
Verschärftes Zellgift. Aber ich vertrage das ganz gut. Und ich habe ja jetzt schon die Statistik geschlagen. Und also ich habe halt ein kleinzelliges Bronchialkarzinom, so, und da ist die durchschnittliche Überlebensdauer nach Diagnose ungefähr 12 Monate und ich bin schon im 13. Monat.
Und als wir uns das vorletzte Mal gesehen haben, das war so im Spätsommer 2023, ja. Hast du gesagt, Weihnachten wirst du wohl nicht mehr erleben.
Nee, ich hatte eigentlich immer gesagt, also ich habe immer gesagt,
was willst du noch erleben?
Weihnachten gut drin,
ja.
Aber Februar, März gehen die Lichter aus und darauf habe ich mich auch eingestellt und habe auch alle meine Freunde und Bekannten darauf gestoßen, die ja immer sagen, ja, wird schon und so. Ich sage, nee, wird nicht. Und jetzt komme ich irgendwie mit der ungeplanten Zeit gar nicht klar.
Und jetzt bist du quasi in der Verlängerung deines Lebens.
Genau, also in der Bonuszeit.
Du redest also locker drüber, deswegen bist du auch hier. Ich will mit dir über das Leben und auch über das Sterben reden. Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass man demnächst mal die Augen zumacht?
Eigentlich fühlt sich das richtig scheiße an, weil dir halt die Perspektive abhanden kommt. Mhm. Ja, also der Blick zurück ist erheblich länger als der nach vorn. Und du kannst halt nichts planen. Ja? Also ich hatte dann im November, Dezember oder so, kam eine Einladung zum Klassentreffen in Bonn, 50 Jahre Abi im Mai.
Mhm.
Dann habe ich denen gesagt, naja, Also wahrscheinlich werde ich es nicht erleben, aber wenn ich dann noch lebe, komme ich auch gern. Ja.
Ja.
Und ja, aber dann geht es ja schon los. Buchst du da wirklich dann schon mal ein Eisenbahnticket oder war es so, wie es dir so geht? Ja, weil es geht einem dann auch, muss ich mal sagen, mal besser, mal schlechter. Mhm. Ja, also es geht einem auch viel schlecht. Und dann ist man einfach schlapp und körperlich nicht in der Lage, sowas zu machen. Aber ja, also du kannst halt nichts planen. Und das ist, sag ich mal, für jemand, der gerne plant, ist das irgendwie doof.
Auf der anderen Seite, meine Psychologinnenfrau würde sagen, endlich lernst du mal im Hier und Jetzt zu leben und nicht so viel Pläne zu machen. Kannst du nicht viel mit anfangen?
Ja, weil man, also mal, ja, und jetzt ist es ja umgekehrt verrückt. Also ich hab ganz viele Pläne, was ich alles noch so erledigen muss und habe auch schon viel erledigt. Und also mein Sohn hat mir zum Beispiel mal irgendwie so ein Buch geschenkt, das heißt irgendwie Papa, erzähl mal, das ist sozusagen für Hinterbliebene, wo man eben, was weiß ich, auf welcher Schule warst du und wie bist du erzogen worden, wann hattest du deine erste Freundin und so weiter. Das habe ich dann angefangen auszufüllen, beziehungsweise ich habe das alles abgetippt und mache das also als PDF. Aber das ruht jetzt irgendwie seit 3 Monaten, weil ich dann auch irgendwie, ja, dann, also man schlafft in der Erschlaffung nochmal ab. Ja, also gibt so Tage, wo ich mir denke, mein Gott, wie lange dauert das jetzt noch? Und dann gehst du heute Abend wieder ins Bett und morgen wirst du erstaunlicherweise wieder wach. Ja? Aber du hast halt nicht so richtig was vor. Ja, ich mache ja auch nicht, ich hatte ja auch mal einen Blog und so und interessiere mich ja auch für Politik und habe da auch eine Meinung zu vielen Sachen. Aber ich finde, das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so mein Job, mich damit zu beschäftigen. Ja? Ich beschäftige mich jetzt mehr mit dem Übergang vom Diesseits zum Jenseits und da habe ich auch reichlich Erfahrung.
Wie sieht die Beschäftigung denn aus? Liest du irgendwelche Dinge dazu?
Ja, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen. Ich habe leider den Namen des Autors vergessen. Das ist ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Fällt mir nicht ein.
Ja, kommen wir drauf. Ich
besser vorbereiten können. Das Buch heißt So sterben wir. Mhm. Und das sind 3 Kapitel. 2 sind langweilig, aber das erste Kapitel ist total spannend, weil da einfach erzählt wird, man kann ja die Leute schlecht fragen, also man weiß ja nicht so genau, wie das geht. Aber der beschreibt ja sehr eindrücklich, was da so im Körper alles so vor sich geht. Was sich dann so abschaltet, was sich dann einschaltet. Und dass du da nochmal einen Adrenalinausstoß kriegst und dass dann irgendwelche Sachen, der Mensch ist ja irgendwie eine geniale Konstruktion. Und wenn das dann dem Ende entgegengeht, schaltet der halt so ein paar unwichtige Sachen erstmal schon mal ab. Ja? So, und das finde ich einfach nicht total faszinierend. Und die anderen 2 Kapitel waren dann halt so, was da mit der Leiche passiert und die ganzen Formalien und so. Das fand ich jetzt nicht so interessant, weil ich das auch schon kannte. Aber wie man stirbt, das kannte ich natürlich nicht. Und das kennt auch keiner. Und so genau wird man es auch nie erfahren. Ich würde es gerne erzählen. Also eigentlich ist das ja meine letzte große Geschichte. Aber sie wird dann nie veröffentlicht werden können. Ne?
Aber weiß man von anderen Menschen, die eine ähnliche Diagnose hatten, wie dann so die letzten Tage oder Wochen vor sich geht?
Ja, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob die das wollen. Aber ich habe einen guten Freund in Bonn gehabt, der auch wesentlich älter war als ich. Und der hatte exakt dieselbe Diagnose wie ich. Ja? Kleinzelliges Bronchialkarzinom, also um das mal zu erklären. Beim Lungenkrebs gibt es 2 Sorten. Die schlimme und die ganz schlimme. Ja, so beide enden tödlich und die meisten Leute, 85%, haben das sogenannte nicht kleinzellige Bronchialkarzinom und die anderen 15%, und ich lasse da eben nichts aus, die haben halt das kleinzellige Lungenkarzinom.
Und das ist das Miese,
das ist das ganz Miese, mit der blödesten Prognose, ist überhaupt nicht heilbar, gar nichts machbar, da kannst du also dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, da passiert gar nichts, so, da stirbst du einfach so. Und der hatte das. Vor 3 Jahren ist er gestorben. Der hatte im Oktober dann seine Diagnose bekommen und ist im September drauf gestorben. So. Und dann, ich treffe mich ab und zu mit seiner Frau, weil ich mit denen halt gut befreundet war. Und dann habe ich die mal gefragt, ja, wie ist er denn nun wirklich gestorben? Mhm. Und dann sagt sie, ja, also der war bis 1-2 Tage vorher total, zwar wackelig, aber irgendwie auf den Beinen. Und dann hatte er irgendwie so einen Tag irgendwie schwere Verdauungsprobleme und so. Und dann ist er irgendwie abends ins Bett gegangen und sagt zu seiner Frau, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, musst du auch nicht. Und dann ist er gestorben.
Und nicht wieder aufgewacht.
Nicht wieder aufgewacht, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine Perspektive. Und sie hatte mir dann nochmal bei einer anderen Gelegenheit eine Freundin mitgebracht, deren Mann auch Lungenkrebs hatte und auch, der ist genauso gestorben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt, finde ich, okay.
Also ja? Nicht diese Leidensnummer, ja, ne, die klassischen Schläuche intensiv.
Wenn du in Schläuchen hängst und ja, die Leute in den Hintern abwischen ja, und du irgendwie nichts essen kannst.
Pflegefall.
Und ja, und darum liegst. Also ich habe da auch vorgesorgt. Es kann schon sein, dass du dann irgendwie nochmal irgendwie eine Woche liegst.
Ja. Ne?
Und da habe ich mir schon ein Hospiz ausgesucht und habe einen Palliativarzt noch neben der ganzen Krebsbehandlung am Start, der das dann alles regelt.
Und jetzt Werbung. Möp. Werbung Ende. Und sag mal, die Chemotherapie, die machst du jetzt trotzdem, obwohl sie wenig oder keine Aussicht auf Heilung bringt?
Ja gut, der Sinn der ganzen Sache ist, also dieser Tumor wächst und wächst und wächst, das ist sein Programm.
Hm.
Und die Chemotherapie soll halt das Wachstum stoppen, im Idealfall den Tumor schrumpfen lassen, was auch am Anfang der Fall war. Dann, also ein bisschen schrumpft er dann halt, weil er halt die chemische Keule abkriegt.
Hm.
So. Und dann gibt es, der neueste heiße Scheiß in der Krebstherapie ist Immuntherapie.
Mhm.
Das hat man dann auch bei mir parallel gemacht. Das ist, also banal erklärt ist es so, dein Immunsystem erkennt die Krebszellen nicht, weil die Krebszellen mhm, sich tarnen und täuschen
mhm,
und das Immunsystem erkennt die einfach nicht, sonst würde es ja die bekämpfen.
Mhm.
Und diese Immuntherapie, die spitzt dieses Immunsystem, das körpereigene Immunsystem an, dass es, sage ich mal, vielleicht 3 von 10 Tricks der Krebszellen doch erkennt.
Okay.
Und dann, also du aus dir selber heraus den Krebs bekämpfst mit deinem Immunsystem. Das ist ein bisschen risikobehaftet, weil man da genau aufpassen muss, dass du nicht eine Überreaktion des Immunsystems hast und mhm, eine Autoimmunkrankheit sozusagen noch entwickelst.
Dann
so,
pfeffern die alles kaputt.
Ja, und das ja, ist aber, das ist relativ, also sag mal, in der Medizin muss man so in 10-Jahres-Schritten denken. Also es gibt es, glaube ich, so seit 2011, 12.
Mhm.
Das ist teilweise sensationell erfolgreich, mhm, auch bei gerade dem kleinzelligen Lungenkarzinom. Ich bin hier bei der Charité und versuche immer die Ärzte auszuquetschen, die keine Lust haben, so gerne zu reden.
Mhm.
Und die haben mir gesagt, die haben immerhin 2 Patienten, die mit dieser Immuntherapie und sonst, also die haben auch erst Chemo gekriegt und was mhm, weiß ich, und dann kriegen sie nur noch Immuntherapie. Und da haben sie 2 Patienten, die damit schon über 2 Jahre leben.
Mhm.
So. Das ist medizinisch betrachtet eine Sensation.
Mhm.
Dann habe ich immer natürlich gleich gesagt, ja gut, aber die anderen 10.000, die, mhm, wo das, ne, die sind dann halt eben trotzdem dran.
Ja? Ja.
So. Und ist halt so. Aber bei mir funktioniert die überhaupt nicht. Also die haben wir gemacht und dann haben sie festgestellt, Immuntherapie bei Georg nicht. Funktioniert nicht.
Gut, Pech gehabt.
Pech gehabt und ja, wie so oft schon.
Ja.
Und ja, und dann landest du halt wieder bei der Chemotherapie. Ein bisschen Bestrahlung gab es auch. Also ich hatte auch Metastasen im Kopf, die wurden dann wegbestrahlt.
Da hattest du auch irgendeine Wundermaschine, von der du ja, mir erzählt hast.
Ja, also ich
hast,
muss ja sagen, also bei allem Horror, dass das ja eigentlich ist, ist so Medizin ja irgendwie auch faszinierend. Ja? Also früher war das so, also sagen wir so, der Lungenkrebs, jeder Krebs hat seine Lieblingsstellen, wo er seine Metastasen hinterlässt. Ja? Und bei Lungenkrebs ist es halt der ganze Wirbelsäulenapparat, so ist das ja auch aufgefallen, also mhm, die ganzen Wirbel und der Kopf. So. Und deshalb wird bei jedem Lungenkrebspatienten ab und zu mal ein MRT vom Kopf gemacht, um zu gucken, was also los ist. Und da hatte ich dann im Sommer irgendwie 2 kleine Metastasen im Kopf. Und da hat man dann früher den ganzen Kopf bestrahlt.
Mhm.
Und
dann, also es ist ein bisschen so wie mit Schrot schießen.
Ja, also weil
in der Hoffnung,
weil die auch so klitzeklein sind.
Klar.
Also das waren ja irgendwie 3-4 Millimeter oder so. Und das führt halt dazu, dass du dann eben auch mit Ausfallerscheinungen rechnen musst, dass du irgendwie kognitive Störungen hast, irgendwie dir Wörter nicht einfallen oder was auch immer. Ist also unangenehm. Und oder kann unangenehm werden. Und da gibt es jetzt das sogenannte Cyberknife.
Mhm.
Das ist ein Roboterarm, der irgendwie um dich herumfährt, wie so in wie so ein Autoroboter in der Autoproduktion. Und der beschießt diese Metastasen aus 200 verschiedenen Richtungen. Boah. Das dauert irgendwie eine Viertelstunde.
Und währenddessen sitzt du ganz ruhig und dann fährt so ein...
Da und ach so. Dein Kopf ist in einem Drahtkäfig, dass du den auch wirklich keinen Millimeter... Also das Ganze funktioniert wirklich im Submillimeterbereich. Also das ist wirklich... Also da wird vorher ein CT gemacht, ein MRT, da wird also genaue Zieldefinition, ja, also wie so im Krieg, wird da also das Ziel markiert.
Ist ja auch so eine Art Krieg, ne?
Ja. So, und dann werden genau diese zwei Metastasen aus 200 Richtungen geschossen, was den ganz großen Vorteil hat, dass die Strahlen halt nur bei diesen Mini-Metastasen landen und bei dem ganzen Restgehirn überhaupt nicht.
Merkst du davon irgendwas?
Du merkst davon gar nichts.
Also das Ding hält irgendwo an und dann macht's zitt. Oder auch gar nichts?
Ja, diese Apparate, die brummen und knirschen. Und
aber machen. Du merkst nichts?
Du spürst gar nichts. Ja. Also ich habe jedenfalls nichts gespürt. Mir war auch nicht schwindelig oder komisch oder gar nicht. Und
die Metastasen waren erledigt?
Ja, und dann hat sich dann 3 Monate später rausgestellt. Also die konnte man nicht mehr nachweisen.
Cyberknife.
Also die waren so weit kaputt, dass sie nicht mehr auffällig sind. Dann war eine dritte da, da haben wir es dann nochmal gemacht.
Hat auch geklappt.
So, das hat auch geklappt. Und da war jetzt also nach Ostern hatte ich dann nochmal so ein MRT. Also im Kopf ist jetzt alles... Im Moment Paletti.
So super.
Ja, also das ist auch eine blöde Vorstellung. Also wenn du dann irgendwie denkst, also das Gehirn mal steuert ja alles an. Ich möchte mir nicht plötzlich in die Hose machen oder irgendwie oder nicht mehr lesen können oder dauernd schwindelig sein oder so. Also das ist schon, im Gehirn ist das schon unangenehm. Ne?
Woher nimmst du diese Gelassenheit? Also du redest ja darüber wie über, keine Ahnung, wie über ein Fußballspiel.
Ja, weil ich finde, dass, also ich sag mal, Tod und Verderben werden verdrängt. Ja, so werden viel zu viel verdrängt.
Ja.
Und ich habe ja mittlerweile viel Erfahrung mit Tod und Verderben.
Also reden wir gleich noch von.
Meine Frau gestorben, ja. 2 Jahren ist einer meiner Söhne gestorben. Und ja, also erstmal merkst du, Leute weichen dem gerne aus.
Mhm.
Ich weiß noch, also ich wollte ja mal ein Buch schreiben. Ich bin nicht krank, ich bin nur traurig. Das war so der Wunschtitel. Also als meine Frau zum Beispiel das erste Mal Krebs hatte und das wusste dann auch jeder und das war dann auch sichtbar, weil ich eben Chemo hatte und wenig Haare und was weiß ich. Da haben wir in einem kleinen Kaff bei Hamburg gewohnt und da sind wir nicht guten Freunden, aber guten bekannten Freunden aus der Nachbarschaft oder so auf der Straße begegnet. Also hinten, da kommt ja der so und so und dann hat der so und so mal eben die Straßenseite gewechselt.
Ach komm.
Weil die einfach nicht wussten, was sie sagen sollen, ja. So, und
hattet ihr Verständnis dafür? Oder fandet ihr das?
Ich fand es ein bisschen komisch, bisschen
aber haben gedacht, okay,
ja. So, und dann gibt es ja auch die Leute, die einem ihre Hilfe aufdrängen. Ja, die sagen dann, ich komme gleich vorbei und habe einen schönen Obstsalat gemacht. Da sagt meine Frau, den vertrage ich gar nicht, den kotze ich gleich wieder aus, weil ich gerade nicht Chemo hinter mir habe. Das ist denen völlig egal. Die kommen dann mit ihrem Obstsalat und dann aus Höflichkeit isst du dann 2 Löffel Obstsalat und spuckst sie wieder aus, aber. Die sind dann sozusagen in ihrem Betreuungsdrang befriedigt. Ja, so. Und solche Sachen. Also sowas. Und ich finde, man muss wirklich mehr drüber reden, weil wir ja auch ohne Krebs alle mal irgendwie dran sind. Und man muss auch ein paar Sachen regeln. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch so, was ist denn die Alternative?
Soll ich ja, das ist alles so von
sitzen und jammern?
Ja, das sagst du alles jetzt so, das ist die Vernunftsebene, das ist das, was dein Kopf sagt. Aber dann gibt's ja, du hast ja gerade selber gesagt, ich bin nicht krank, ich bin nur traurig. Diese Emotionen, also entweder hast du Angst oder vielleicht ist man auch wütend auf irgendwen oder fühlt sich einsam oder ist traurig. Du machst aber keinen besonders traurigen Eindruck. Bist du traurig, wenn du alleine bist?
Nee, eigentlich nicht. Und ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, als mein Sohn vor 2 Jahren gestorben ist, mit 27, was ja nun wirklich kein Alter ist.
Das war kein Krebs.
Das war kein Krebs. Er hat sich das Leben genommen und darüber wird auch nicht geredet. Können wir gerne auch noch zurückkommen. Das war nun wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt haut sich aus der Kurve. Weil das ist irgendwie unnatürlich. Also, es sollen eigentlich Eltern nie ihre Kinder begraben müssen. Und ja, dann habe ich jetzt nicht so Lebensmut verloren, das nicht, aber es ist schon ein bisschen verschattet. Ja? So. Und ich hatte mich ja schon mal anlässlich einer Urlaubsreise, da war ich mit einem Palliativarzt zusammen im Urlaub in einer größeren Gruppe, der mir immer sagte, mach mal eine Patientenverfügung und schreib mal auf, wie lebe ich, mhm. wie möchte ich gerne sterben. Mach mir darüber mal Gedanken. Und das habe ich dann gemacht. Und lustigerweise im letzten Jahr, einen Monat bevor, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich krank bin, überhaupt nicht, habe ich das endlich mal gemacht. Mhm. Ja, also im Februar habe ich das gemacht und Ende März habe ich meine Diagnose gekriegt. Mhm. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht und da habe ich dann auch aufgeschrieben und gesagt, okay, ich habe ein unglaublich erfülltes Leben gehabt. Ich habe ganz viele tolle Sachen erlebt, beruflich wie privat. Ich habe aber auch ganz viele schreckliche Sachen erlebt, privat. Und was soll da jetzt noch kommen? Da kommt halt noch was Tolles oder es kommt halt noch was Doofes. Mhm. Und dann ist es mir letztlich völlig wurscht, wie lange ich lebe. Ja, also das habe ich auch da reingeschrieben. Es ist mir völlig egal, ob ich 3 Monate früher oder später sterbe. Mhm. Weil mein Leben ist irgendwie, es hat für 2 oder 3 Leben gereicht. Ja? Also andere Leute, dann habe ich mit dem Palliativberater, also der ist jetzt gar nicht involviert, der hat damals so, mit dem habe ich viel gesprochen. Und dann sagte er mir, ja, das sei ja völlig verblüffend, weil sagt er, es gibt Leute, die halt 40 Jahre lang von morgens 7 bis nachmittags um 3 in irgendeinem Büro, langweiligen Büro sitzen, die erleben nichts, die fahren einmal im Jahr nach Italien und dann vielleicht nochmal irgendwie nach Österreich. Total langweilig. Und sagt er, das sind die Leute, die am Schluss um jede Sekunde Leben kämpfen, ja, in der Hoffnung, dass da noch irgendwas passiert, was natürlich nicht der Fall ist. So, und bei mir ist schon so viel passiert, ja, dann kommt halt noch was Tolles, okay, würde ich auch sehr genießen. Oder es kommt halt noch was Blödes, das würde ich ja nicht so genießen. Ja?
Hast du sowas wie eine Bucketlist, dass du noch Dinge machen willst?
Nee, habe ich auch schon Freunde gefragt, hast du noch Wünsche oder so? Also ich hatte noch so ein paar Wünsche.
Grönemeyer an der Waldbühne.
Ja, das hat mir jemand geschenkt.
Ja, ich weiß.
Das Olli war gar kein Wunsch von mir, sondern den hat er mir einfach geschenkt.
Unser gemeinsamer Freund und, Olli, ja.
Ich wollte...
Komm, ich rauche jetzt solidarisch einem mit. Ja.
Das ist ja das, manche Leute völlig entsetzt.
Absolut das Positive am Lungenkrebs, weil dann ist eh scheißegal, ne?
Ärzte sehen das anders.
Ja.
Aber die sind halt auch pädagogisch getrieben. Und sagen, das fördert den Heilungsprozess nicht. Und dann sage ich immer, da gibt es ja auch keinen Heilungsprozess. Also das ist ja völlig wurscht. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt 55 Jahre geraucht. Warum soll ich jetzt das auf den letzten Metern damit aufhören? Ja?
So. Bereust du das?
Ja, also im Nachhinein war das vielleicht nicht so schlau, ne?
Ja.
Muss ich mal sagen. Und das sagt ja auch jeder und seit einiger Zeit steht
es 9 von 10, ne? So mit deiner Diagnose sind Raucher.
Ja.
Oder Raucherin.
Ist so,
ja. Ja. Also keine Bucketlist.
Nein, Bucketlist du willst jetzt hatte nicht ich schon. Also ich hatte dann, als mein Sohn gestorben war, hatte ich einen tollen Job in Österreich und bin dann immer viel zwischen Berlin und Wien hin und her geflogen und habe fleißig Lufthansa-Meilen gesammelt. So. Mm. Und da war eigentlich mein Traum, dass ich dann mit irgendwelchen Bonusmeilen es doch nochmal schaffe, mal nach Japan zu kommen. Also da wäre ich wahnsinnig gerne noch hingekommen. Und ja, das werde ich jetzt nicht schaffen. Deshalb habe ich die jetzt letzte Woche auf den Kopf gehauen und bin mit meinem Sohn zu einer Familienfeier nach Bonn geflogen, was genauso teuer war wie
Japan.
Ein Bonusflug nach Japan in der Business Class. Ja? So, und jetzt sind die Meilen halt weg. Ja? Also das war so auf der Bucketlist und Japan. Und dann wollte ich eigentlich auch mal so, also ich wollte eigentlich auch mal hier die Nordlichter sehen.
Polarlichter.
Ja. Genau. Ja, dann eben nicht, aber ich habe ja viele andere Sachen. Also ich jammere jetzt halt, ich möchte einfach nicht jammern. Ich möchte kein Jammerlappen sein. Und ich bin eigentlich glücklich für das, was ich hatte und auch unglücklich mit dem, was ich hatte, je nachdem, ob es positiv oder negativ war. Und möchte jetzt nicht pausenlos mich damit beschäftigen, was ich für eine arme Sau bin. Ja?
Hast du durch den Tod deiner Frau und durch den Tod deines einen Sohnes, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber so eine Trauerkompetenz oder Todeskompetenz?
Ja, auf die hätte ich aber gern verzichtet.
Ist schon klar, aber die kannst du ja nicht aussuchen.
Nee, kannst du nicht aussuchen.
Also aber hat das gut, also für dein eigenes Sterben was, hat es dich vorbereitet?
Naja, also bei meiner Frau schon, da habe ich ja zum ersten Mal erlebt, wie jemand stirbt. So, das hatte ich hatte zwar vorher schon mal Tote gesehen, aber war nicht dabei, wie das ist, wenn jemand stirbt. Und das war schon ganz eindrücklich. Und da war natürlich auch erstmal so der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und ja, ist doch klar, also wenn du eine Familie hast mit 2 Kindern und 2 Hunden und so, da fällt jetzt plötzlich einer weg, an den du dich ja auch gewöhnt hast.
Ja, ja.
Wir haben uns auch viel gestritten. Aber auf jeden Fall,
ja, aber ihr wart ein schönes Paar. Also
ja, aber war auch jeden Monat Scheidung. Ne? So, aber
ja, und das gehört auch ein bisschen dazu.
Ja, also es war spannend. So. Auf jeden Fall war nicht langweilig. So.
Ja.
Und es war auch schön, war schön und aufregend und so. Und dann fällt das plötzlich weg. Und das zieht dir natürlich auch erstmal den Boden unter den Füßen weg. Und dann denkst du, ja, jetzt lässt du einfach alles sein. Dann ist mir aber eingefallen, du hast ja jetzt einen 10-Jährigen und einen 13-jährigen Kinder, ja, die kannst du jetzt hier nicht so versacken lassen, ne? So, also denkst du, okay, jetzt musst du das halt übernehmen und irgendwie schultern, und ist ja auch halbwegs gelungen. Aber also da fügt man sich halt in die Notwendigkeit, ja, da hat man einfach eine Aufgabe. Ich finde, als Vater hat man auch eine Aufgabe, man kann ja auch nicht dann sagen, ich bin jetzt traurig und dann müsst ihr sehen, wie ihr damit klarkommt. Nee, dann muss man denen halt irgendwie helfen oder so und auch da sein. Und naja, so. Und also insofern, ja, und dann war das ja dann, vor 2 Jahren war es ja dann 17 Jahre her, so, dann ist plötzlich mein Sohn das Leben genommen. Das war eine andere Qualität, weil ich darauf nicht gefasst war. Ja, so, also
das kam überraschend?
Das kam sehr überraschend, also nicht ganz, also ja, doch sehr überraschend eigentlich, letztlich doch. Und auf jeden Fall konntest du dich nicht darauf vorbereiten. Ne?
Hm.
Und bei meiner Frau war ja klar, dass sie stirbt, aber das war halt sozusagen, das war ein richtiger Prozess, und mein Sohn hat das eben einfach so entschieden und gemacht, und ja, dann kannst du auch letztlich nur sagen, vielleicht musst du es einfach akzeptieren, das war ja sein Wille, ja.
Hm.
Und vielleicht auch respektieren, ja, er hatte ja auch einige medizinische Probleme, also er hatte einen guten, sagen wir so, es gibt nie einen guten Grund, aber er hatte einen besseren Grund, als dass ihm die Freundin weggelaufen wäre.
Oder so.
Und ja, und dann hast du ja eine Kompetenz, vielleicht nur dadurch, dass ich natürlich jetzt im Rückblick sagen konnte, okay, da musst du jetzt auch irgendwie durch. Ja, also für dich ist jetzt Aufgeben keine Option. Und was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich mir selber dann auch das Leben nehmen sollen oder was? Oder hätte ich jetzt dem Alkohol verfallen sollen? Oder?
Und jetzt Werbung. Möp. Werbung Ende. Suizid ist ja immer auch so ein unausgesprochener Vorwurf, oder? Also man kann ihn zumindest so interpretieren.
Ja, die Vorwürfe machst du dir vor allem selber.
Ja, ja. So, also.
Nee, bei ihm war das ja nicht, nee, also das war jetzt nicht irgendwie zu wenig Liebe vom Vater oder so, sondern er hatte 2 gesundheitliche Probleme. Er hatte eine Augenkrankheit, die nicht zur Erblindung führen würde, aber die dazu führen würde, dass er nicht lesen kann, und also eine Makuladegeneration, die führt halt zu einem umgekehrten Tunnelblick. Das heißt, du siehst in der Mitte nichts. Ja, also mit dem Punkt des schärfsten Sehens, du kannst nicht lesen, und wenn so du einen anguckst, siehst du das Gesicht nicht, sondern nur die Ohren.
Mhm.
Aber du bist auch nicht blind, das ist ja das Teuflische an dieser Krankheit, aber du bist raus.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Du bist einfach raus, und für jemanden, der am Laptop arbeitet,
lässt sich auch nicht korrigieren. Ne?
Also, nee, mit Brille, also oder? Im Moment noch unheilbar,
ja.
Und ein Auge war ja schon platt, und beim anderen hatte sich das ein Jahr vorher, das hatte sich auch mal irgendwie für 1-2 Monate abgeschaltet und ist dann hier in Berlin irgendwie noch gerettet worden. So, das war das eine. Und er hatte irgendwie eine unheimliche Akne, aber nicht so im Gesicht, sondern überall am Körper irgendwelche Furunkel und was weiß ich. Und dauernd mussten die aufnehmen. So, und dagegen gab es ein Atombombenmedikament, was er auch unbedingt haben wollte. Das konnte er aber nicht kriegen, weil es Nebenwirkungen auf die Augen hat. So. Und das war also ein völlig unauflösbarer Konflikt für ihn.
Ja. Mhm.
Hat er noch ein bisschen viel gekifft, weil er auch dauernd Schmerzen hatte und so. Und das hat ihn dann aus der Kurve getragen. Also der hat dann eine echte Psychose entwickelt.
Mhm.
Hatte dann das ja schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und dann ist er hier von der Polizei gerettet worden. Und dann war er 3 Tage in der Psychiatrie hier, in der Charité. Und da ist er dann halt am dritten Tag, 2 Stunden nachdem ich ihn da, also ich durfte dann mit ihm spazieren gehen und sowas erstaunlicherweise, weil sie halt die Wiederholungsgefahr auf 0 gesetzt hatten im Risiko und die Psychose auf 100. So, durfte er mit mir raus und so, und dann habe ich ihn dann sonntags da um 4 oder was, Viertel nach 4 wieder zurückgebracht und Viertel nach 6 war tot. Der ist da ausgebüxt irgendwie, weil er halt auch körperlich topfit war, ist da irgendwie rausgekommen und hat da irgendwelche Hindernisse überwunden und ja, dann war er halt tot. Ne? So, also.
Konntet ihr darüber reden? Also,
wer die, ihr?
Naja, du und er über diesen Wunsch, das Leben zu beenden?
Nee, das darüber hat er auch nie gesprochen. Er hatte dann halt nur irgendwie Kontakt mit Aliens und also lauter so verrückte Sachen und dann gemerkt, jetzt wird es langsam kritisch. Und dann haben wir uns mal gestritten, weil ich die das mit den Aliens einfach verdrängt habe und das nicht wahrnehmen wollte im Gegensatz zu ihm. Und dann hat er aber selber dann eingesehen, dass er da Hilfe braucht und hat sich dann, wie sich ja später dann auch herausstellte, da habe ich ja seinen Laptop da gehabt und also er hat sich dann auch erkundigt und ich hatte ihn auch, er lebte ja in Hamburg und ich kannte auch den damaligen Chef einer psychiatrischen Klinik da und dann habe ich gesagt, pass auf, besorg dir eine Überweisung und dann bist du sofort, obwohl Kasse, ich kenne ihn einfach und der nimmt dich auch sofort dran. Ja, so. Das hat er halt nicht gemacht und dann ist er halt nach Berlin gekommen, als ich gar nicht da war und hat dann das erste Mal das versucht und habe gesagt, okay, jetzt hast du zwar keine Überweisung, aber hast du jetzt eine Zwangsüberweisung bekommen von der Polizei. Und das war aber auch ganz typisches Verhalten. Er war absolut und dann, also es gibt ja so ein, weiß ich, Psych-KG heißt, also irgendein Gesetz, aufgrund dessen du einfach gegen deinen Willen in die Psychiatrie eingewiesen werden kannst. Das haben sie mit ihm gemacht. Dann habe ich ihn am nächsten Tag gesagt, fragen Sie ihn einfach, der, vielleicht will ich da ja auch ein, hat er auch gemacht. Und der war da der absolute Top-Patient, ja. Aber ich meine, das war ja auch mein Sohn, total charmant. Und da hat die da alle um den Finger gewickelt, ja. Alle und keinen. Und dann hat, ich hab auch mit ihm gesprochen und ich sag, bist du jetzt traurig, dass du noch lebst? Oder bist du traurig, dass es nicht geklappt hat? Oder bist du froh, dass du noch lebst? Ja, nee, wäre schon besser so. Und der hat uns da halt 3 Tage an der Nase rumgeführt, ja, und im Hinterkopf sein Programm abgespult. Ja? Und das ist so. Und das ist auch. Ich habe mich viel damit beschäftigt und es ist ja gerade letzte Woche so ein Suizidpräventionsprogramm da von Lauterbach vorgestellt worden, zu dem der Bundestag ihn gezwungen hat. Aber den Leuten ist die Dimension gar nicht klar. Also im Jahr nehmen sich ungefähr 11.000 Menschen das Leben. Das sind die Fälle, wo es sicher ist, dass jemand einen Suizid begangen hat. Da sind die nicht alle dabei, so komische Verkehrsunfälle, die man sich nicht erklären kann und so. Das ist mehr als auf der bei Verkehrsunfällen sterben, plus Drogentote, plus noch irgendwas. Also das ist eine unglaubliche Menge. Ja? Und diese Leute, die brauchen einfach eine sehr niedrigschwellige Anlaufstelle, wo sie einfach mal irgendwie eine gute Telefonnummer, die sich merken kann und so. Die wollen ja eigentlich nur reden, ja, erstmal. Und du kannst dann eben auch Leuten, also klar, man sollte jetzt mit denen nicht so sprechen, dass man sie irgendwie dirigiert oder so, aber man kann das schon beeinflussen. Es gibt irgendwie so eine deutsche Gesellschaft zur Suizidprävention. Da kann man sich auch Vorlagen runterladen, wie man ein Gespräch mit jemandem führt, von dem man das Gefühl hat, dass er sich irgendwie überlegt, sich das Leben zu nehmen. So, und das hilft.
Findest du das hilfreich, gerade bei journalistischen Arbeiten oder auch bei Filmen, wenn es um das Thema Suizid geht, dann steht da ja immer irgendwo so ein Warnhinweis. Ne? Wenn sie psychologische Hilfe benötigen oder sich selber ihre Gedanken um sowas kreisen, dann suchen sie sich Hilfe. Das ist so ein bisschen wie so ein Warnhinweis auf Zigarettenpackungen.
Ja, aber er ist wichtig. Er ist wirklich wichtig,
okay.
Weil ich es ist wohl erwiesenermaßen, ich bin da jetzt kein super Experte, aber es ist erwiesenermaßen wohl so, dass eben Leute, die sich das Leben nehmen, auch ja Nachahmer sind teilweise. Ja, irgendwo gibt es, glaube ich, in Ostdeutschland gibt es irgend so eine Brücke.
Ja.
Wo sich halt ganz viele Leute darunter stürzen.
Ja, auch dieses Werther-Syndrom.
So, und ja, und dann, wenn du natürlich jeden zweiten Tag in der Zeitung liest, da hat sich wieder einer von der Brücke gestürzt, dann ist halt jemand, der sich überlegt, das Leben zu nehmen, der sagt, oh, das scheint ja gut zu funktionieren. Ja,
so. Verstehe. Ja? Ist das für dich auch eine Option? Hast du darüber nachgedacht?
Nö, ja, aber Obwohl, ich meine, seit 2 Jahren habe ich dann schon mal drüber nachgedacht. Also das hat mir wirklich keine Ruhe gelassen. Mhm. Und also mein Sohn hat sich auch irgendwo runtergestürzt, ja, an einer öffentlichen Stelle. Und will ich jetzt hier gar keine Anleitung geben, aber ich bin dann später da nochmal gewesen und wollte mal wissen, also mich hat halt ständig beschäftigt, was mag der wohl in den letzten Momenten seines Lebens gedacht haben oder so. Also das Leben zieht an einem vorbei, bla und so. Und ich habe dann eine Münze geworfen und das hat genau 5 Sekunden gedauert, bis die Münze da unten aufgeschlagen ist. Mhm. Dann, in 5 Sekunden hast du nicht viel Angst, glaube ich nicht. Ne? Mhm. Und wenn, dann ist sie auch sofort wieder vorbei. Ja? Das hat mich ein bisschen getröstet. Mhm. Freunde haben gesagt, du hast eine Meise, aber ich wollte das wirklich wissen. Ne? Und das hat mich ein bisschen beruhigt, dass er jetzt nicht noch sozusagen in den letzten Sekunden seines Lebens irgendwie noch schlimmer. Ja, sondern ich glaube, er hat sich das ja auch genau ausgerechnet. Der war ja beinahe professioneller Fallschirmspringer. Wusste ganz genau, welche Höhe, welchen Untergrund brauche ich und so. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen. Er hat es ja auch beim ersten Mal schon mal versucht. Da haben die ihn halt runtergepflückt. Und ja, der hatte mit Höhe keine Probleme. Ja. Und er hat mir dann gesagt, ja, aber mit Rucksack fühlt sich das besser an als ohne. Ja. Mhm. Und aber das hat er mich auch nur eingelullt. Ja. Er hat das halt genauso wiederholt, wie er es ursprünglich vorhatte. Ja.
Glaubst du, dass du die beiden wieder siehst, deine Frau und deinen Sohn?
Ja, das ist...
Auf dieser anderen Seite, von der niemand weiß, wie sie aussieht?
Glaubst du nicht? Glaube ich nicht und ich hoffe es auch nicht. Also ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall handelt es von einem 37-jährigen Winzer, der in seinem Weinberg von seinem Trecker erschlagen wird und der dann im Himmel aufwacht und von seinen Verwandten abgeholt wird und er landet im Himmel in einer 1:1-Fotokopie seines Winzerdorfs. Gleiche Kirche, gleiche Geschäfte, gleiches Rathaus, gleiche Kneipe, wo sie sich jeden Abend streiten. Und gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ja? Also wenn der Preis dafür ist, meinen Sohn und meine Frau wiederzusehen, dass die ganzen anderen Idioten auch wieder da sind, nein.
Könnte ja ein anderes Setting sein. Vielleicht war das ja die Hölle, das, was dein Freund in seinem Buch beschrieben hat.
Das war der Himmel. Ich habe auch mal, ja.
Wie stellst du dir diese andere Seite vor?
Gar nicht.
Ach komm.
Du arbeitest einfach das Licht aus, dunkel, nix. Das hoffe ich auch sehr. Das einzige Problem ist, dass ich es dann nicht genießen kann. Also sag mal, jetzt ist es wirklich so, dass ich denke, ist ja schön, wenn auch mal Schluss ist mit dem ganzen Scheiß. Ja? Und nur das werde ich ja nicht genießen können. Und ich bin fest davon überzeugt. Und ich glaube, ich habe das mal versucht zu recherchieren. Ich habe es auch nicht mehr zusammengekriegt. Es gab mal einen französischen Innenminister, der war irgendwie auch mal einen Tag tot. Mhm. Und der ist dann auch aus dem Amt entfernt worden und so. Und dann ist er aber plötzlich wieder wach geworden und war dann wieder Innenminister und wurde dann auf einer Pressekonferenz gefragt, sagen Sie mal, Sie waren doch jetzt schon tot. Erzählen Sie mal, wie ist das? Und dann hat er gesagt, ich kann Ihnen sagen, da ist nichts.
Aber es gibt doch diese Berichte von irgendwelchen Nahtoderfahrungen.
Ja, die sehen immer ein Licht.
Genau, Licht ist immer die Geschichte.
Ja, und sehen sich selber von oben und so.
Ja, genau.
Ja, aber dann hört es aber auch auf.
Ach so.
Ja, und ich kann ja sein, dass ich mich nochmal von oben sehe, aber...
Und so deine Seele?
Ja.
Gibt's die?
Hab ich damals, meine Frau gestorben war, das sind ja auch so Krücken.
Ja, natürlich.
Und da habe ich auch immer gesagt, naja, in der Natur verschwindet nichts. Mhm. Ja, aus deinem Körper wird halt irgendwie Matsch und Sand und Asche und dann kommen dann wieder Würmer und Viecher und irgendwelche Pflanzen und Bäume und was weiß ich. Da muss ja auch aus der Seele irgendwas werden. Aber die Seele ist ja irgendwie Gehirn, Strom. Also ich glaube, das ist alles Strom. Also wir sprechen hier mit Strom.
Ja, richtig. Ja? Aber andere Religionen zum Beispiel glauben an Wiedergeburt. Dass du dann
das ist aber keine Belohnung, sondern eine Bestrafung.
Als Ameise dann.
Ja, aber es ist ja eine Bestrafung. Du wirst ja so lange wiedergeboren, bis du endlich...
Erleuchtet bist.
Erleuchtet und reif bist für das Nirvana. Und empfinden die als Strafe. Und es gab neulich eine Fernsehreportage über, ich gucke viel so Sachen, über irgendeinen Ort in Indien?
Bestimmt Indien.
Da gab es irgendeinen Ort, da garantieren sie dir den direkten Aufstieg ohne Wiedergeburt. Ja, da zahlen die Leute...
Ich glaube, das ist ein Trick.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach Marketing. Ja. Und das ist ein Kaff, das lebt davon, dass da Tote dass da Todkranke hinkommen, da sterben und da verbrannt werden. Ja. Mhm. So, also, nee... Also, ich bin ja auch...
Und jetzt Werbung. Möp. Werbung Ende.
für mich ist Religion eigentlich mehr so eine Anleitung, wie man anständig durchs Leben kommt.
Und du bist rheinischer Katholik?
Nee, ich war rheinischer Evangelist.
Oh.
Und bin dann aber, meine Frau war katholisch, wir sind beide gleichzeitig aus der Kirche ausgetreten, 2001, glaube ich. Hm. Aber jetzt nicht, also nur aus Abneigung gegenüber unseren Amtskirchen, aber nicht aus Abneigung gegenüber der Religion. Mhm. Ja? Und die haben wir halt einfach verstanden als, naja, also das christliche Menschenbild. Also die 10 Gebote, das ist ja eigentlich eine Anleitung, wie man anständig lebt.
Klar.
Ja, so klau nicht und morde nicht. Und
ist ja auch nicht so weit weg vom Grundgesetz in Wirklichkeit. Ne? Nee. Also verhalte dich anständig.
Ja. Ja. Und ich glaube, alles andere ist halt, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil er einer meiner besten Freunde evangelischer Pastor ist und der soll mich ja auch unter die Erde bringen, wie auch meinen Sohn.
Jörn?
Ja, den möchte ich ja jetzt nicht noch provozieren. Nicht?
Ja, aber er hatte auch schon schwere Fälle insofern.
Ja, aber ich glaube nicht ans Paradies und solche Sachen. Und ich glaube auch nicht, also ich war jetzt auf einer Familienfeier in Bonn, eine Schwägerin ist 70 geworden und da war eine schlaue Nichte, die sich verabschiedete und sagte, hoffentlich sehen wir uns wieder und wenn nicht, grüß den Oskar und die Ariane schön. Ich sag, ja, ob ich ihn noch wiedersehe, weiß ich nicht. Ja? So, also ich bin dann auch ein bisschen nett. Also, nee, ich möchte ich auch nicht. Also ich möchte auch ehrlich gesagt, ich bin dann auch erschöpft. Hm. Und ich möchte jetzt nicht noch ein Leben haben. Nö.
Du weißt jetzt schon, welcher Geistliche dich beerdigen soll. Hast du da auch sonst so. Es gibt ja Menschen, die so Pläne machen, welche Musikstücke gespielt werden.
Da denke ich noch drauf rum.
Wer was reden soll. Was sind so deine Favoriten?
Ich habe
Stairways to Heaven.
Ja, nee. Ich habe, haben wir auch bei meinem Sohn Oscar gespielt, dieses Lied von guten Mächten.
Paul Gerhardt.
Mhm. Ja. So, und dann am Anfang irgendwas mit Bach. Und also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass, also die Leute sind ja dann schon traurig.
Mhm.
Und diese ganzen Beerdigungsfeierlichkeiten dienen ja nicht dem Toten, sondern der Seelenpflege der Hinterbliebenen, und die da übrig geblieben sind. Und da ist es schon mein Anliegen, das war bei Oskar auch so, dass sie jetzt nicht noch durch die Superschwere der Musik jetzt in den Abgrund gestoßen werden, also in den gefühlsmäßigen Abgrund.
Aber Bach.
Ja, aber das war so ein Plätschern da.
Okay, ja, Plätscherbach.
Plätscherbach. Und da ich bei Oskar leider überhaupt keine Ahnung hatte, was der so für Musik mag. Ja?
Mhm.
Und so Rap ist auch irgendwie nichts für so eine Trauerfeier. Ich weiß nicht.
Also wir hatten zwei Bestatterinnen hier. Eine saß da, wo du jetzt gerade sitzt. Und die erzählten von den neuesten Trends bei Beerdigungen. Da manche bemalen ihre Särge selbst. Manche wollen unbedingt in Ferrari Rot. Manche wollen Hardcore Rock. Und alle Leute sollen in Leder und Kutte kommen. Sowas hast du nicht.
Nee,
du möchtest eher klassisch.
Eher so klassisch, also ich möchte halt verbrannt werden. Und
Berlin oder Bonn?
Ja, noch immer in Wedel.
Da, bei Hamburg.
Da sind ja meine Frau und mein Sohn beerdigt, weil damals, als meine Frau starben, da gewohnt haben. Ich habe mal versucht, die umbetten zu lassen, da bin ich aber bei dem Friedhofschef sowas von vor den Schrubber gefahren.
Mhm.
Das war halt für mich eine kleine Lehrstunde. Also landen wir jetzt alle da in Wedel. Und das ist dann alles ein bisschen kompliziert, weil ich werde ja wahrscheinlich in Berlin sterben, dann muss ich dann irgendwie hier eingeäschert werden und so. Das habe ich aber bei Oskar alles schon durch exerziert. Das machen wir billig. Ja, also es hätte Oskar auch gut gefunden. Also wir haben da so eine Art Online-Beerdigung gemacht. Es gibt so ein Portal, das heißt mymoria.de.
Mhm.
So, und dann hast du so eine Maske. Ich hätte gerne Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung. Ich hätte gerne einen Blumenstrauß, zwei Blumensträuße, drei Blumensträuße. Ich hätte gerne kleine Trauerfeier, mittlere Trauerfeier, große Trauerfeier.
Mhm.
Und diese Urne oder jeden Sarg und was weiß ich. Und dann stellst du jetzt alles zusammen, klick. Und dann drückst du auf Senden und kriegst du am nächsten Tag per PDF ein Angebot.
Ja, ja,
so.
So eine Preisliste und so ein Strich drunter, was das kostet.
Und ich weiß, da in Wedel gibt es einen so einen Platzhirsch, den kenne ich, ja, Herr Bade, Beerdigungsinstitut Bade, die sind auch ganz toll und ganz lieb, die haben auch meine Frau beerdigt und wirklich tolle Leute. Aber die fahren natürlich von Wedel mit ihrem Leichenwagen nach Berlin.
Mhm.
300 Kilometer, ja, dann fahren sie ins Krematorium irgendwo. So, das kostet und kostet und kostet und ist alles unnötig. Ja. Mhm. Bei meinem Sohn, der war ja auch in Berlin gestorben, wollte dann in Wedel beerdigt werden. Der ist dann hier irgendwo in Henningsdorf zum Krematorium gebracht worden. Und dann wird nämlich die Urne, nicht mit der Post, aber mit einem speziellen Urnen-Spezialversand einfach nach Wedel geschickt. Da muss keiner 300 Kilometer mit dem 600, Auto fahren, ja, und das auf die Rechnung schreiben. Ja. Und,
du warst immer schon so Sparfuchs.
Nee, aber mich ärgert, ja, was heißt ärgert? Ich finde, man muss ja wirklich unnötige Sachen auch nicht unnötig bezahlen.
Ne? Absolut. So. Abgesehen vom Rauchen, was würdest du anders machen in deinem Leben, wenn jetzt nochmal der, wenn jetzt nochmal 20 wärst?
Tja. Also, ich glaube, ich habe ein bisschen viel gearbeitet.
Hm. Kann ich bestätigen?
Das ist nicht so familienfreundlich. Hm. Auf der anderen Seite verdient man damit aber auch gutes Geld. Also es ist immer so hin und her, aber man kann natürlich auch mit wenig Geld irgendwie ein schönes Leben führen. Also ich weiß aber nicht, ob ich dann in der Lage, mit dem Wissen von heute, würde ich vielleicht sagen, vielleicht alles mal ein bisschen langsamer. Mhm. Ja? Aber dann hast du natürlich auch nicht diese ganzen Highlights. Ja?
Sag mal so zwei, drei Highlights.
Naja, also ich sag mal so, als Mitarbeiter 6,5 Jahre da mit Frau Merkel zusammenzuarbeiten, ist einfach schon ein Erlebnis. Ja?
So. Und du fandst sie auch ganz so, na ja gut, musst du auch ganz okay finden, wenn sie
Chefin ist. Naja, ich habe auch gemerkt, also wir haben auch teilweise wirklich gleich getickt. Ja? Mhm. Also das fand ich dann immer wieder völlig verblüffend, was sie Merkel hatte, was ich auch immer schon hatte, erwarte erstmal gar nichts. Mhm. Ja, also du machst jetzt irgendwas und denkst, wird das gut, wird das schlecht, keine Ahnung, erwarte einfach gar nichts. Und wenn es dann gut wird oder halb gut, ist es immer noch ein Gewinn. Mhm. Ja, und dann kannst du immer happy sein, das ist richtig gut gelaufen oder es ist gut gelaufen oder ein bisschen gut gelaufen oder ganz toll gelaufen, aber auf jeden Fall, du wirst nie enttäuscht. Mhm. Ja, und das finde ich ganz toll. Und das andere eben auch, dass du dich nicht mit Sachen zermürbst, die du sowieso nicht ändern kannst. Hm. Ja? Also das ist wirklich, und das machen, glaube ich, viele Leute, auch in meiner Bekanntschaft so, die dann einfach immer sagen, ja, und warum ich? Und ja, und das ist alles so schwierig und so schrecklich und so. Ja, aber wenn es regnet, dann regnet es halt. Mhm. Und dann kannst du dich tausendmal aufregen, dass es jetzt dein Auto versaut ist, aber es regnet eben. Ja? So, und du kannst es nicht ändern. Und wenn einer stirbt, das kannst du eben auch nicht ändern.
Gab es so einen Moment, wo dich die Merkel beeindruckt hat? Wo du dachtest, boah.
Dauernd.
Okay.
Das verrückteste Erlebnis war wirklich, das ist nur so verblüffend, man war 2014 Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
Ja.
So. Da ist sie da aus irgendeinem Anlass, den sie sich gebastelt hat, zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft nach Brasilien geflogen. Mhm. Hat da irgendwelche Regierungsgespräche geführt und sich dann das Fußballspiel da angeguckt. Und dann saß ich hier in Berlin in der Schönhauser Allee vor meinem Fernseher und sah in meinem Fernseher die Bundeskanzlerin in Brasilien im Stadion sitzen und Däumchen drücken. Mhm. So. Und am nächsten Morgen bin ich dann ins Büro gefahren um 7:30 und da kam mir dann am Bode-Museum auf der Brücke die Merkel entgegen.
Ach.
Im Auto. Naja, die ist dann...
Ja, die wohnt da ja gleich um die Ecke. Ja,
gleich um die Ecke. Und die ist dann eben nach dem Spiel ins Flugzeug nach Deutschland zurückgeflogen. Und jeder andere normale Mensch hätte gesagt, jetzt lege ich mich erstmal ins Bett.
Ja.
Und ich komme mittags ins Büro. Ja? Nö, die ist dann um 7:30 auch im Büro. Ja? Und das fand ich schon sehr verblüffend.
Du warst auch beim Flüchtlingswinter 2015, 2016 auch mit dabei.
In der Nacht war ich dabei, vom 4. auf 5. September. Das war mein Job.
Wow.
Da hatte ich gerade Wochenenddienst und Herr Seibert war irgendwie auch nicht ohne Gewalt aktivierbar. Da hatte ich Besuch und um 11:45 nachts rief sie mich irgendwie an und sagte, das wird jetzt ein bisschen rumpelig. Mhm. Jetzt kommen nämlich über Österreich ganz viele Flüchtlinge aus Ungarn. So. Mhm. Das war, da habe ich, weiß nicht, bis morgens 5:30 herum telefoniert. Mhm. Auch die ganzen Journalisten, die sind ja dann auch völlig außer Rand und Band. Ja, dann sagen die immer, ja, wie viel kommen denn da? Ich sage, das weiß ich nicht, das ist ja Sonntag vielleicht, ja. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, oh Gott, wir kommen in Samstag rein, die kommen jetzt alle in Bayern an, es ist draußen 37 Grad. Na, ob das gut geht, ne? So, ging aber gut. Mhm. Die Bayern haben perfekt, die sind teilweise freiwillig in ihre Ämter gelaufen und haben da irgendwelche Zelte aufgebaut, Wasser organisiert und was weiß ich. Bahnvorstand rief mich an und sagte, die müssen dann weiterverteilt werden, dann brauchen wir Züge. Das haben die alles selbstständig gemacht, die Leute. Ja? Das war schon sehr verblüffend. Und ja, dann war ich aber dann irgendwann, habe ich auch gesagt, also das kann ich jetzt nicht alleine wuppen. Und da müssen entweder Sie, also Frau Merkel, oder irgendjemand anders muss da mal ins Fernsehen gehen und das mal erklären. Dann haben wir irgendwie Herrn Altmaier aus der, der war irgendwie auf irgendeinem Vortrag in der Schweiz, dann wurde er irgendwie zwangsweise nach Berlin verfrachtet und musste dann am Flughafen da rechtzeitig in Heute Nachrichten und Tagesschau, haben sie ihm da so eine Box gebaut, dass er das irgendwie mal erklären konnte. Ja.
Hat die Kanzlerin dich dann auch mal um Rat gefragt oder gab es so Situationen, wo sie einfach selber nicht mehr so ganz genau wusste, wohin?
Nee, das war eigentlich nicht so ihre Art. Ja. Aber, naja, also bei so einem Sprecher ist es ja so, dass dann hast du irgendein Problem und überlegst, was sagst du jetzt? Mhm. Das musst du natürlich mit ihr abstimmen. So. Mhm. Und dann gibt es die eine Möglichkeit, du schreibst in der SMS, was soll ich sagen? Mhm. So haben das
Gruß
viele gemacht.
AM, ja.
Und ich habe dann immer geschrieben, also Problem so und so, ich würde so und so, was meinen Sie? Mhm. So, habe immer gleich einen Vorschlag gemacht. Mhm. Und dann hat sie entweder gesagt, gut so oder anders. Mhm. So, also ich wollte jetzt nicht nur immer nur Befehlsempfänger sein. Mhm. So, einfach mal vor. Und zweimal habe ich sie auch zu was überredet, worauf sie erst gar keinen Bock hatte, was dann aber ganz gut geworden ist.
Darfst du das sagen? Die sperrt doch keiner mehr ein jetzt.
Nö, weiß nicht, das war einmal so eine Geschichte. Aber das kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Da gab es irgendwie so eine große Aufregung um das Gewehr der Bundeswehr, was auch eine völlig irre Geschichte war, weil jeder, der beim Bund war, wie ich, weiß genau, also wenn du mit so einem Gewehr halt da 100 Schuss Dauerfeuer raus und da hast du ein glühendes Rohr, ja, dafür ist das nicht gebaut, so, egal. Auf jeden Fall ein Riesenskandal von der Leyen, böse Ministerin und was weiß ich, wann war das denn?
Och,
ja, und gleichzeitig, genau, und gleichzeitig tauchten irgendwie so, gab es diese ersten Flüchtlinge, die da in Schlauchbooten umgekommen sind und was weiß ich. Und dann hatte ich ihr mal in irgendeiner, auch beim Wochenenddienst immer gesagt, also vielleicht kann man da ja auch mal ein Bundeswehrschiff hinschicken, dass die da aus dem Wasser fischt. Mhm. Ja, und das ist halt erstens humanitär sinnvoll und außerdem redet man dann nicht mehr nur über Gewehre. Ja. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht. Also ich glaube, es waren 2-3 Bundeswehrschiffe mal beteiligt, die da ganz viel Flüchtlinge aus Schlauchbooten gerettet haben. Das fand ich eine gute Idee und hat. Ja.
Du bist ja einer, der auf beiden Seiten gewesen ist. Also, ne, du warst durchaus eine Marke auf der journalistischen Seite und dann warst du Regierungssprecher. Was hast du über Journalismus gelernt, als du Regierungssprecher warst?
Tja.
Du grinst.
Ja. Also, ich war ja selber Journalist und habe gedacht, haha, ich weiß alles, bin der Super-Georg. Ja,
ja. Unterschreibe ich.
Unterschreibe ich einfach mal. So. Ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass sehr viele Journalisten auch mit großen Namen sehr ahnungslos sind oder einfach mal so irgendwie reinschreiben. Also mein Lieblingsbeispiel war immer, ich war mal dabei, da war irgendwie der Erdogan da zu Besuch. Und haben vorher immer alle geschrieben, ja, was er jetzt wohl will und sowas alles. Und Hauptthema wird sicherlich der geplante EU-Beitritt der Türkei sein. So, dann war dieses Gespräch, wo ich ja 1,5 Stunden zugehört habe. Und danach gab es irgendwie noch so eine kleine Pressekonferenz. Und am nächsten Tag steht in allen Zeitungen, Hauptthema des Gesprächs war der geplante EU-Beitritt. So, und ich schwöre, ich war ja dabei, ich habe gehört, es ist nicht einmal, auch nur eine Sekunde über den EU-Beitritt der Türkei gesprochen worden. Nicht eine Sekunde.
Einzelfall oder passiert häufig. Das dauernd?
So, das passiert schon häufig. Ja. So, einfach ja Kollegen was nicht wissen. Aber sich so denken, so
müsste
also, die meinen es ja nicht böse.
Ja.
Sondern sie denken, also sie wollen ja irgendwie was schreiben.
Sie könnten dich ja auch anrufen und fragen.
Ja gut, aber dann ist natürlich oft so, dass ich dann sagen kann, tut mir leid, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen.
Ja, okay. So.
Damit können sie aber nicht umgehen und müssen halt irgendwie eine steile These verbreiten. Mhm. Und also das fand ich schon sehr verblüffend. Und teilweise, also es gab auch so einzelne Kollegen, wo ich wirklich gedacht habe, ey, kann doch nicht wahr sein. Ja? Also hat irgendeine Kollegin mal geschrieben, also ganze Bundeskabinett durchdekliniert. Mhm. Ich glaube, in der Berliner Zeitung, alles scheiße, alles Mist, der, alles fünf und sechs und ganz schrecklich. Und da habe ich gesagt, den Mut musst du erstmal haben. Ja, da bist du irgendwie 30, 40 Jahre alt und kannst gerade Sätze schreiben und beurteilst mal so eben die Lebensleistung von irgendwelchen Politikern, wo es auch bessere und schlechtere gibt, natürlich. Klar. Ja, aber das muss man immer trauen. Und dann gipfelte das alles in einem Zitat, das sei von Merkel, und das soll die beste Regierung sein, die Deutschland je hatte. Und dann habe ich die Kollegin angerufen, ich sage so, mit dem Zitieren haben sie es aber nicht so. Ne? Sagt sie, wieso? Ich sage, das hat die Frau Merkel nie gesagt. Ja, die hat gesagt, das war die bessere Regierung seit der Wiedervereinigung. Ist ein kleiner Unterschied.
Kleiner.
Ja, ist mal so 30 Jahre.
Ja.
Ne, so. Und dann habe ich am Telefon ihre großen Augen gehört. Ja? Und dann hat die geschluckt und laut losgelacht. Ja, ja, aber dann denke ich mir auch, also der große Vorteil des Journalisten ist immer, ja, wer schreibt, der bleibt. Du, also dir geschieht ja nichts. Dann schreibst du irgendeinen Quatsch.
Ja, und nächste Woche eh vergessen.
Und nächste Woche, ja, oder damals, weiß ich noch, als der Christian Wulff als Bundespräsident in tiefes Wasser geriet, dann war dann ein Kollege, den Namen wollen wir mal, den Mantel der christlichen Nächstenliebe drüber verbreiten, der hatte also große Kommentare geschrieben, wie toll, junge Familie, zieht ins Schloss Bellevue, alles wird toll in Deutschland und so.
Habe ich auch geschrieben.
Und ein Jahr später saß er in so einer Talkshow und sagte, ja, wie immer schon, Vollidiot und sonst was. Und dann hat der Moderator, Moderatorin, weiß gar nicht mehr, was das war, gesagt, naja, auch vor einem Jahr haben die komplett das Gegenteil geschrieben. Ja, da hat meine Meinung geändert.
So einfach ist das.
Ja, und...
Aber jetzt mal nochmal aus deiner Innensicht heraus, welcher Politiker, welche Politikerin ist zu Unrecht immer schlecht behandelt worden? Oder gibt es jemanden, der so unterschätzt war in deinen Augen?
Also eigentlich fast alle. Also mittlerweile ist es ja so, dass die Politiker sind ja alle doof.
Ja.
Die Politiker sind doof, die denken nur an sich, die wollen uns quälen. So, und das ist eben Quatsch. Ja, also es gibt, ich habe keinen einzigen Politiker kennengelernt, der sich morgens überlegt, wie kann ich heute wieder mein Volk quälen. Ja, sondern die sind alle bemüht, irgendein Problem zu lösen. In bester Absicht. So. Und dann gelingt ihnen das. Oder es gelingt ihnen nicht. Oft gelingt es ihnen auch nicht, weil sie eben nicht mutig genug sind. Ja, so. Und das ist ja, also man kann ja über Gerhard Schröder sagen, was man will. Er ist wirklich, also ich würde auch sagen, dass ich ihn heute auch verachte. Ja. Aber er hat halt irgendwie durch diese Einführung von Hartz IV und so, hat er halt etwas bewegt von und er wusste genau, das kostet ihn sein Amt. Ja, und so, das ist mutig.
Und er hat Frau Merkel damit auch das Regieren durchaus erleichtert.
Durchaus erleichtert. Und hat die lange von profitiert, von dem, was er gemacht hat.
Jetzt ist es verfrühstückt.
So, und was ich so ein bisschen generell schlecht finde, ist, dass man immer das Einverständnis der Wähler sucht. Und kein Mensch traut dem Volk mal was zu oder mutet ihm mal was zu. Ja, so. Und ich glaube, es wäre einfach ehrlicher, wenn man mal zum Beispiel sagt, Leute mit der Rente, das geht so nicht weiter.
Jeder, der rechnen kann.
Und da müssen wir jetzt was tun. Und das führt möglicherweise dazu, dass ihr weniger Rente kriegt, ja, dafür aber stabil. Dann muss man es eben machen. Und dann gibt es einen riesen Aufstand. Und ja, dann ist es aber so. Ja, aber ich meine,
Entschuldigung, jetzt an die Rente rangehen würde auch heißen, ich verkürze meine Amtszeit.
Ja, aber dann ist es eben so.
Ja. Und jetzt Werbung. Möp. Werbung, Ende. Das oder hätte Frau Merkel zum Schluss eigentlich machen können, ne?
Ja.
Ich meine, die wusste ja, dass sie aufhört. Sie hat ihr Ende selber definiert. Da hätte man ja noch richtig, aber naja gut, da kam, gut,
das
Corona,
war aber,
kam Corona.
Das war jetzt auch nicht so ihr Thema, dann kam dieses scheiß Corona. Und na, ihr Rucksack war halt immer die ganze Migrationsgeschichte, die sie ja zwar unablässig irgendwie bearbeitet hat, aber es ist halt nichts zustande gekommen so richtig. Ja? Also eben auch aus mangelnder europäischer Solidarität, das war ja schon, also das habe ich auch wirklich erlebt, also die haben sie einfach auch hängen lassen. Ja? Einfach hängen lassen. Und ich weiß ja, der österreichische Bundeskanzler, damals Herr Faymann, der hat sie auf Knien gebeten, dass die Flüchtlinge aus Ungarn durch Österreich durch nach Deutschland kamen. Mhm. Und hinterher hat er so getan, als hätte Frau Merkel ihn dazu gezwungen. Mhm. Ja. Also das war schon extrem unsolidarisch. Mhm. Ungarn und Polen und so. Ja.
Olaf Scholz, wenn du sein Regierungssprecher wärest, was würdest du ihm raten? Das heißt ja immer, der kann nicht kommunizieren und er soll irgendwie mehr Kinder streicheln oder mehr Hunde.
Ich glaube, ich wäre nicht sein Regierungssprecher. Ist schwer zu verkaufen. Schwer verkaufbare, leicht verderbliche Ware. Hm. Weil er einfach, also die Merkel war ja schon spröde. Ne? Hm. Aber
ja,
ich glaube, dass er privat ganz lustig sein kann oder so, aber er ist halt auch, ja, mutlos, muss ich mal sagen. Ne?
Ja.
Und ich meine, er weiß doch jetzt schon, dass er in dem Jahr ziemlich wahrscheinlich nicht mehr Bundeskanzler ist.
Ich glaube, das sieht er völlig anders.
Und ja, aber dann er könnte ja auch mal was. Also ich meine, gut, das haben aber alle nicht gemacht, ja. Außer Schröder. Also er könnte jetzt wirklich mal unpopuläre Sachen machen, ja. Und sagen hier, also da wird, also ich frage mich ja, ich weiß ja nicht, ob ich es noch erleben werde, aber ob die fürs nächste Jahr einen Haushalt zustande kriegen, da bin ich sehr skeptisch.
Natürlich kriegen sie das.
Ja, sie kriegen es irgendwie hin.
Aber diese Zeit des Jahres stellen wir uns immer die Frage,
ja, ne,
kracht die Koalition am Haushalt?
Es ist definitiv weniger Geld da.
Ja.
Und dann kommen ja schon mal die ersten zwei Ministerien und sagen, wir, nee, nicht weniger, wir brauchen mehr.
Ja, ja, klar.
Ja, und das ist halt völlig irre. Und das funktioniert nicht.
Ja. Ja. Und aber ist auch ein bisschen Ritual, ne?
Naja, aber schon dreist.
Also ja, ja, klar, dreist. Ist das dreist. Außerdem ist es natürlich ungewöhnlich.
Also, Sie können ja sagen,
gab es noch was zu verteilen? Jetzt
können ja sagen,
können wir nur wegnehmen.
Weniger geht nicht. Mhm. Aber Sie können nicht sagen, wir brauchen jetzt noch 20% mehr. Das ist einfach dreist.
Sag, auf deinen, ja, letzten Metern, klingt das un...
Nö. Ich sage immer, ich bin jetzt auf der Zielgeraden. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, wie lang sie ist.
Ja.
Das ist jetzt auch, das wird jetzt meine letzte Chemo sein, ja. Also danach kommt dann halt nichts mehr. Ja?
Wie entscheidest du, mit welchen Leuten du dich umgibst? Hast du das Gefühl, du hältst dich von bestimmten lieber fern, hast andere um dich rum? Du hast am Anfang erzählt von denen, die Straßenseite wechseln oder die dir einen Obstsalat bringen, den du gar nicht willst. Machst du die Erfahrung auch, die du damals mit deiner Frau gemacht hast?
Nee, also ich muss sagen, es ist eher zu viel.
Mhm.
Weil es melden sich jetzt halt auch viele Leute, die das spricht sich halt rum. Ich habe das ja auch nie verheimlicht und so. Mhm. Und jetzt melden sich halt so Leute und sagen, ich habe gehört, dir geht's nicht gut und so. Und dann, ja, und also letztens ist einer spontan aus Saarbrücken angereist. Mhm. Das fand ich total nett. War aber für mich auch anstrengend. Ja,
ja klar. So.
Und der war halt den ganzen Tag hier, ist morgens gekommen und abends wieder zurück. Aber es war total nett.
Mhm.
Ja? Und wir haben über das Leben an sich und was wir so zusammen erlebt haben und so geredet. Also meine Befürchtung ist, dass jetzt auch nach diesem Podcast sich dann nochmal 50 Leute melden. Aber das können sie gerne machen. Ja, aber sie müssen halt dann auch akzeptieren, und das wollte ich damals in meinem Buch mit meiner Frau schon immer schreiben, der Patient ist der Chef.
Mhm.
So, und es ist eben leider so, dass Leute, die todkrank sind, sind halt nicht immer fit.
Klar.
Ja, also ich habe so meine, ich nenne immer Joe Biden-Tage, wo ich also ganz schlecht zu Fuß bin.
Mhm. Du hast dich hier heldenhaft in den zweiten Stock gekämpft.
Ja.
Ja, hast du gut gemacht.
Aber andere Freunde wohnen im vierten Stock.
Ja.
Da habe ich jetzt schon zweimal gestreikt und gesagt, das ist mir jetzt zu anstrengend.
Ja.
Und die sagen mal lange, es geht ja auch irgendwie.
Klar.
Aber egal, auf jeden Fall bin ich halt nicht so verfügbar wie gehabt. Ja, es geht viel und das Tollste ist, ich kann ohne Sühne essen, was ich will. Fette Bratwürste, Sahnesoße, irgendwas. Ich nehme kein Gramm zu.
Ja. Uh-huh.
Also ich war jetzt am Wochenende auf dem Familienfest, 70. Geburtstag. Ich glaube, ich habe 2 Kilo Kartoffelsalat in mich reingestopft und Kuchen und weiß nicht was. Ich habe mich heute Morgen gewogen. Es war noch 100 Gramm weniger als vorher. Ja. Also,
das klingt so ein bisschen nach Freiheit. Also
ja,
zumindest in so einem kleinen...
Also die letzte Freiheit.
Ja, 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 ja.
Leck mich doch alle, ja.
Ja, genau so, genau so.
Ja, also
hat ja, es hat ja, also...
Und noch eine Currywurst.
Ja, irgendwie hat es auch was. Kannst du gut allein sein?
Ja.
Oder suchst du dir Ablenkung?
Nee, ich bin ehrlich gesagt auch sehr gern allein, aber immer schon.
Grüblerisch?
Nö.
Auch nicht?
Nee, ich habe so ein, also, das klingt jetzt völlig bescheuert, ich habe so ein frühkindliches Trauma, wir sind ohne Fernseher aufgewachsen, weil mein Vater das für neumodisches Zeug hielt.
Ach komm.
Und die Fußball-WM 66
ja.
und die Mondlandung 69 ja. oder 69,
ja, ja, ja. 67,
ja. habe ich beim Nachbarn auf ja. dem flimmernden Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen. Ja, also bin ohne Fernseher groß geworden. Und seitdem habe ich irgendwie eine Manie, also Fernsehen gucken. Ich kann endlos Fernsehen gucken.
Ja. Egal was.
Fast egal was.
Also du bist aus dem Zepper dann, oder?
Ja, also als Corona war, habe ich Netflix leer geguckt. Ja,
das so, ist willkommen im Club.
Und da war es auch völlig wurscht, ob ich um 4 ins Bett gehe oder um 7 ins ja. Bett gehe, ist auch jetzt weitgehend wurscht.
Ja. Ja?
Also wenn ich jetzt nicht morgens um 8 in der Charité sein muss, ist das völlig egal. Ja? Also das ist, sage ich mal, so kurz vor der Verwahrlosung und das habe ich dann auch gestoppt. Ja, weil ich gedacht habe, das
ist. Du siehst sehr ordentlich aus in deinem weißen Hemd, ja. was irgendwann mal vor gar nicht allzu langer Zeit gebügelt wurde. Also,
das wurde nie gebügelt.
Okay, dann hast du hochwertige Textilien.
Seit 14 Jahren bügele ich nicht mehr. Das war eine ganz große Errungenschaft. Nein, aber dann mein Sohn, der ist ja, als ich die Diagnose bekam, der wohnt in Köpenick, ist dann sozusagen sofort zu mir gezogen.
Mhm.
Weil er dachte, das geht wie bei meiner Frau innerhalb von 7 Wochen zu Ende.
Mhm.
So ist es nun nicht. Und jetzt ist er eine Woche da und dann ist er eine Woche, erholt er sich von mir in seiner Wohnung und ist dann wieder eine Woche da. Also ungefähr, ne? Eine Woche bei mir, eine Woche bei ihm. Was auch dazu führt, weil, also wie gesagt, ich kann essen, was ich will. Deshalb koche ich auch, was ich will.
Mhm.
Und also schön Kartoffelpüree mit 30% Butteranteil und so, weil es dann einfach besser schmeckt. Und da freut er sich immer drauf, Papa kocht, ja,
ja.
aber er ist halt nicht krank und
ja.
hat halt, sag ich mal, die 8 Kilo zugelegt.
Kollateralgewicht.
Die ich nicht zugelegt habe, ja. Also.
Wie ist das mit dem eigenen Sohn? Der weiß natürlich, dass du stirbst. Redet ihr darüber oder ist da das reden Thema? Wir drüber
und,
kann man darüber lustig reden oder ist das traurig? Also
er findet das überhaupt nicht lustig.
Ja.
Ich meine, für ihn ist ja die ganze Familie weg, ja. Also die Mutter weg, der Bruder weg,
der Letzte,
und jetzt der Vater weg und
ja.
da ist keiner mehr, da ist keiner. Kein okay. Mensch, ja. Keine Oma, keine Oma.
Also man kriegt da keine heitere Stimmung.
Nee, das finde ich überhaupt nicht heiter und
so Galgenhumor oder so, ne.
Am Anfang haben wir dann sehr viel technische Sachen gemacht, so alle Vollmachten und so, ja, ja also das habe ich ja schon gelernt, das ist auch so ein Thema, wo sich keiner drum kümmert.
Ja.
Ich sag euch, macht das, ja.
ja.
Es sollte wirklich
also
jeder
Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht, also es kann ja jedem passieren, du kriegst einen Ziegelstein auf den Kopf und liegst
ja,
im Koma.
Klar.
So, und dann sagen
bitte, du redest mit jemandem, der das auch seit, ich glaube mal, 12 bis 15 Jahren vor sich herschiebt.
Ja, aber es kann wirklich jeden Tag irgendwas sein, dass du einfach, du musst ja nicht gleich tot sein. Ja, aber
ja, ja schon klar.
Dann liegst du irgendwie Monate im Koma und da müssen irgendwelche Überweisungen gemacht werden oder weiß der Teufel was. Und das musst du regeln, da braucht jemand eine Vollmacht. Ja?
Hast du dein Testament verfasst?
Ja, das besteht aus einem Satz, mein Sohn kriegt alles.
Aus.
Habe ich aber auch bei Gericht deponiert.
Mhm.
Das ist jetzt ganz schwierig, weil jetzt zwischendurch der Gedanke auftauchte, was passiert eigentlich, wenn jetzt mein Sohn von der Straßenbahn überfahren wird?
Ja.
ja? Dann würde das mein Bruder erben.
Mhm.
Und das boah, möchte ich irgendwie nicht. Das finde ich auch doof. Ja?
Ja.
Und aber haben wir gesagt, diese Unschärfe lassen wir jetzt mal.
Mhm.
Also wir haben ganz viele Sachen geregelt, weil ich hatte ja auch noch eine kleine Firma, weil ich ja auch ein bisschen Beratung gemacht habe.
Das machst du nicht mehr.
Nee, aber das ist auch wieder so ein, also Bürokratie in Deutschland ist schon der Hammer. Ich habe mein letztes Honorar im Juni oder im Juli letzten Jahres gekriegt.
Mhm.
So, letzte kleine Honorar. Seitdem habe ich keinerlei geschäftliche Tätigkeit.
Mhm.
Dann habe ich mit mir selber eine Gesellschafterversammlung abgehalten und die Liquidation der Firma beschlossen und mich und meinen Sohn als Liquidator eingesetzt, weil ich ja damit gerechnet hatte, dass ich relativ schnell tot bin. So, und jetzt musste das irgendwie im Handelsregister melden und seit September letzten Jahres bis September diesen Jahres können sich jetzt Gläubiger melden.
Genau, das kenne ich, so ein Jahr, ne?
Ja, ja aber das ist, ja.
Es gibt doch gar keine.
Es gibt nichts und ich muss mir jetzt irgendeinen Weg einfallen lassen, ob ich das irgendwie ein bisschen verkürzen kann. Es kostet mich nur Geld, ja, jeden Monat irgendwie ein bisschen Geld für den Steuerberater und jeden Monat Umsatzsteuervoranmeldung. Ich habe noch 2 Buchungen im Monat, mein Mailpostfach und der Steuerberater.
Du machst einfach bis September, was hältst du davon?
Nee.
Sicher?
ich weiß nicht, vielleicht kriege ich ja nochmal einen Anfall, aber ich muss auch sagen, diese ganzen Probleme, ich weiß es nicht, ich nehme die mal ernst, mal nicht. Mhm. Und muss ich auch sagen, das ist auch ein Trost für mich. Also ich bin, also was mich wirklich auch sehr, sehr schockiert hat, war, dass, also nachdem mein Sohn gestorben war, der hatte immer wahnsinnige Angst vor China und Taiwan und Krieg. Der hatte irgendwie Angst vor Krieg. So. Mhm. Und das war dessen, und er hat, also wir haben ja jeden Tag irgendwie gesprochen und so und dann so. Dann kam ja irgendwie 3 Wochen später dieser russische Überfall auf die Ukraine. Und da muss ich sagen, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich in meinem Leben es nochmal erleben würde, dass in Europa ein Krieg ist. Und zwar so ein richtiger Krieg, so mit Panzern und Schützengräben und sowas.
Und nur eine Grenze dazwischen, ne?
Ja, und da haben wir alle gedacht, dass das irgendwie 1989 alles, dass wir seitdem im Frieden leben würden, forever. Ja, so. Und das ist nicht. Und da habe ich auch wirklich Angst vor. Ja?
Mhm. Und jetzt dann, auch so konkret?
Und jetzt denke ich mir, naja, wenn es ganz schlimm kommt, das wirst du wahrscheinlich nicht erleben. Mhm. Ja? Und dann ist es vielleicht auch ganz gut. Mhm. Ja? Also das ist sozusagen nochmal, das erleichtert mir das Sterben.
Mhm. Ja? Hast du manchmal so Verzweiflungsmomente, Traurigkeitsmomente?
Nee. Also Traurigkeitsmomente, ja.
Was machst du dann?
Die beziehen sich aber mehr so auf meinen Sohn. Mhm. Ich träume auch manchmal so wirres Zeug. Mhm. Und neulich habe ich völlig wirre geträumt. Ich war ja 2-mal verheiratet. Und irgendwie im Traum hatte ich einen riesen Stress mit meinem Sohn, weil ich, warum auch immer, was auch nie passieren wird, meine erste Frau nochmal geheiratet habe.
Okay.
Völlig irre. Mhm. So. Und damit wäre für ihn das halbe Erbe weg. Ja?
Oh.
Und das fand er total doof. Ja?
Hast du das Gefühl, dass du in deinen Träumen, also ich meine, wenn du jetzt auf einmal, wenn auf einmal deine erste Frau nochmal durchs Bild läuft, die ja eigentlich einen Haken dran, ne?
Ja.
Hast du das Gefühl, dass so, naja, dieses menschliche Wesen jetzt einfach nochmal so Sachen nachbearbeitet oder durchbearbeitet?
Ich glaub, das ist einfach zu. Das sind ja auch einfach völlig bekloppte Träume, die also mit dem realen Leben gar nichts zu tun haben.
Völlig klar.
Ja, welche Achterbahnfahrten.
Ja, aber träumt man anders, wenn man bald stirbt?
Nö. Und da bin ich ja nur mal gespannt. Ich meine, das war auch in diesem Buch beschrieben, dass so in den letzten Momenten dir da irgendwelche Sachen durch den Kopf schießen.
Der Lebensfilm in wenigen Sekunden.
Nee, kein Lebensfilm, aber irgendwas.
Absurdes.
Irgendwas.
Okay.
Und ich hoffe, dass das nichts Doofes ist. Ja?
Und jetzt Werbung. Möp. Werbung Ende.
So, also mein Sohn hat zum Beispiel gesagt, er hätte totalen Horror davor, dass meine letzten Worte wären irgendwie, ach Felix, ja, so nach dem Motto, ha, ne. Mhm. Und habe ich ihm versprochen, nein, werde ich nicht. Ja. Und wenn ich das auch dann noch in der Hand habe, dann werde ich es auch nicht tun. Aber ich habe auch allen gesagt,
hast du dir einen Text überlegt?
Bitte?
Hast du dir einen Text für deine letzten Worte
überlegt?
Mehr Licht, hat Goethe gesagt. Soll er.
Ja.
Ja. Auch jetzt nicht so originell.
Nö. Also ich würde dann vielleicht sagen, irgendwie, ich fand das, was der Marcel Reif da neulich gesagt hat im Bundestag, sei ein Mensch.
Mhm. Das schon, war gut, schon gut, ne?
Das war schon super. Ja. Also ich finde einfach, die Leute sollten einfach ein bisschen netter miteinander umgehen, ja?
So einfach ist das, so. Ja.
Und ich habe aber ja auch in meiner Patientenverfügung verfügt, dass für mich der Tod nichts Mystisches ist und ich möchte den auch gar nicht bewusst erleben müssen oder so. Es gibt ja Leute, die meinen, das ist so wie eine Geburt, da muss man dann irgendwie durch. Ja. Ich möchte da gar nicht durch. Und wenn ich irgendwie Angst, Luft schnappen oder Schmerzen habe, sollen sie mich mit irgendwelchen Sachen volldröhnen. Ich muss auch nicht bewusst mitkriegen, dass ich sterbe. Ja? Also ich habe auch gar nichts dagegen, wenn ich da irgendwie leicht Morphin bedöst da hinscheide. Ja?
Ja.
Also ich möchte mich auch nicht jetzt unbedingt. Ist vielleicht auch leichter, ja, weil wenn du jetzt nicht irgendwie, stell dir mal vor, du musst dich jetzt verabschieden. Was sagst denn du da?
Deswegen habe ich ja gefragt, ob du dir schon mal was überlegt hast.
Mach's gut, ja.
War schön gewesen.
War schön.
Ja.
Hab dich lieb.
Ja. Sei ein Mensch. Ja. Sowas in der Richtung auf jeden Fall.
Ja, aber es kommt immer anders, als du denkst.
Klar.
Das ist das Einzige, was ich ganz sicher weiß. Alle Pläne, die du machst, funktionieren irgendwie nicht. Ja? Also du kannst das nicht planen, glaube ich.
Haben wir
einfach um.
Ja. Haben wir irgendwas ausgelassen, was dich noch so umtreibt? Was tröstet dich?
Was mich tröstet?
Hm?
ja, eigentlich nichts.
Hm.
Nee, also sagen wir so, es tröstet mich schon, dass ich viele Leute habe, die ich gern habe und die mich erstaunlicherweise auch gern haben.
Mhm.
Und dass sich das auch nicht ändert. Und das finde ich auch gut. Und hätte ich auch gerne alle um mich rum, das würde auch nicht möglich sein.
Mhm.
Ja. Und vielleicht kriege ich das ja auch gar nicht mit. Aber, also was mich tröstet, ist, dass ich auf jeden Fall kein langweiliges Leben hatte. Ja?
Das stimmt allerdings.
So. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Langeweile. Ja?
Das, wer hat das gesagt? Ich glaube, der Kollege Henrik Broder, auf seinem Grabstein soll stehen, er hat nie gelangweilt.
Okay. Also ich wollte ja früher immer, früher wollte ich Anwalt, Rechtsanwalt, Anwalt der Entrechteten werden.
Mhm.
Und, so, ja? Und das habe ich halt nicht geschafft.
Mhm.
Und habe das Jurastudium nach 6 Wochen geschmissen und dann wurde ich halt Journalist. Und
was übrigens ein ziemlich klassischer Weg des Journalistenwerdens ist.
Ja,
ne?
Weil ich einfach neugierig war.
Ja, klar.
Und weil ich erwartet hatte oder gehofft hatte, und das ist ja dann noch eingetreten, dass jeden Tag was anders ist. Ja,
stimmt.
Und wenn du so zum Beispiel in der Redaktion arbeitest, ist es ja wirklich so, du kommst morgens rein und denkst, das ist so und so, und es kommt immer anders.
Ja.
Ja, da explodiert irgendwas, da brennt was, da verunglückt jemand oder was. Also es ist immer anders, als du denkst. Und das finde ich toll.
Letzte Frage, wenn du alle Möglichkeiten hättest, Zeit, Geld, ich weiß nicht was, Ressourcen, was für eine Geschichte würdest du jetzt so als Journalist gerne nochmal angehen? Wo würdest du gerne nochmal rumbohren, fummeln, recherchieren?
Ich glaube, auch durch viele Erfahrungen jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sie gehen würde, die Geschichte, aber ich würde mich wahnsinnig gerne mal richtig intensiv mit der Bürokratie auseinandersetzen. Ich habe das jetzt erlebt, also auch leider wieder mit Tod und Verderben. Es ist jetzt verstorben, mein Vater war zweimal verheiratet und er hatte aus der ersten Ehe 5 Kinder, aus der zweiten 2, ich bin der allerletzte.
Mhm.
So, und aus der ersten Ehe ist jetzt die jüngste Tochter gestorben mit 82.
Mhm.
Mittellos relativ. Ja.
Also quasi deine Halbschwester.
Eine Halbschwester.
Mhm.
Und dann habe ich mich dann zu irgendeinem Zeitpunkt entschlossen, das Erbe auszuschlagen, weil mir das so ungeheuer war, was da alles noch so kommen könnte.
Mhm.
Und dann muss ich auch das Erbe ausschlagen. Das Erbe kannst du ausschlagen beim Nachlassgericht, wo der oder die Verstorbene gelebt hat, oder an dem Nachlassgericht deines Wohnortes. So.
Mhm.
Ich erspare die ganzen Umwege. Auf jeden Fall ist es mir irgendwann gelungen, beim Amtsgericht Berlin-Mitte das Erbe auszuschlagen. Da habe ich gesagt, da kann mein Sohn ja gleich mitkommen, weil der ist ja mein Nacherbe.
Ja.
Also wenn die jetzt irgendwie Schulden vererbt, dann wäre er ja dran. Haben die gesagt, ja, wo wohnt er denn? Ich sage, in Berlin. Ja, wo denn? Ja, in Köpenick. Ja, der muss zum Amtsgericht Köpenick. So, jetzt gibt es also 3 grüne Aktendeckel mit 3 Aktenzeichen. Einmal in Lindau, einmal in Berlin-Mitte und einmal in Berlin-Köpenick.
Und nichts davon digital?
Nee, das sind immer 3 Seiten drin, also der Sachverhalt und dass du erklärst, dass du das Erbe ablehnst, fertig. So, diese 3 Akten sind also eine mittellose Tote, 3 Akten an 3 Orten.
Mhm.
Wie lange wird das aufbewahrt?
Puh, keine Ahnung, 20 Jahre?
Ja, 130 Jahre.
Nicht wahr?
Das wird 130 Jahre aufbewahrt. Da gibt es irgendeine Justizaktenaufbewahrungs-Dingsbums-Verordnung.
Okay.
Und das ist gerade geändert worden, von der Ampel verlängert worden.
Nicht
von,
wahr?
Von 100 auf 130 Jahre. Also wenn du in 129 Jahren noch lebst, kannst du im Amtsgericht Köpenick mal nachforschen, was mit der Nachlassakte Streiter so ist.
Nee, mache ich nicht. Aber dieses Thema Bürokratie ist halt wahnsinnig schwer, journalistisch zu packen. Ne?
Man muss die Geschichten erzählen.
Ja, ja, genau.
Also man muss irgendwie eine Serie machen. Und meine zweite Lebensgeschichte, die ich nie in meinem Leben verwirklicht habe, wo ich auch nie jemanden für begeistern konnte, ist, es gibt ja Produkte, wie zum Beispiel Persil oder Pampers oder so. Das ist immer das gleiche Produkt, das wird aber alle 2 Jahre völlig neu erfunden.
Mhm.
Ja, also in Persil sind dann plötzlich die so und so.
Mit
so
Kügelchen.
Jetzt mit so und so und jetzt wäscht es auch kalt. Und so, und die Pampers haben jetzt den Auslaufschutz, dann haben sie den super Auflaufschutz und dann haben sie noch. Also alle 2 Jahre wird dieses Produkt neu erfunden. Und jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, weil es sie schon so lange gibt. Aber da wird es ja in jeder dieser Firmen einen geben, der sich das ganze Jahr überlegt, was ist die nächste Stufe?
Ja? Was ist die nächste Story, die wir erzählen?
Ja, aber die ändern ja auch was.
Ja, ja, klar.
Ja, da ist das Bündchen immer breiter.
Ja, und dann die Verpackung ist auf einmal recyclingfähig.
Und da habe ich mir gedacht, also ich bin Horst Humpelmoser und das ist mein Leben mit Pampers oder das ist mein Leben mit Persil. Also es gab ja zum Beispiel...
Wie ich 30 Jahre lang Persil neu erfunden habe.
War das Educho?
Ja.
Die auch immer neuen Kaffee verkauft haben und dann haben sie dann irgendwann das 450 Gramm Pfund erfunden. Und das haben die Leute natürlich nicht verstanden.
Nee, klar. Weil
bisher haben sie 500 Gramm Kaffee gekauft und hier sollen sie 450 Gramm Kaffee kaufen.
Ja.
Und dann gab es eine riesen PR-Kampagne, dass man aus 450 Gramm von dem neuen Kaffee genauso viel Trinkkaffee machen kann wie aus 500. So, das hat keiner verstanden, das hat auch keiner mitgemacht, die haben sie zurückgezogen. Ja. Coca-Cola hatte mal irgendwie eine farblose Coca-Cola versucht auf den Markt zu bringen.
Oh ja, kann mich erinnern.
Die nicht braun war.
Hat überhaupt
die schmeckte
nicht
genauso.
Ja, ja, hat nicht funktioniert. Ne?
Aber es hat, ja.
So.
Aber da gibt es ja eben so Produktentwickler, die sich wirklich ihr ganzes Leben lang überlegen, wie verkaufe ich denselben Kram immer wieder neu. Ja? Was ja für Journalisten
total, ich wollte gerade sagen, das ist ein guter Punkt zum Schluss. Wir hören ja relativ häufig so Untergangsszenarien, ne? So alles geht den Bach runter und alles wird immer schlimmer und der Klimawandel und das Artensterben und. Stimmt das?
Ich glaube nicht, weil irgendwann waren wir ja, glaube ich, alle mal eine Kaulquappe.
Ja.
Und dann sind wir irgendwie an Land gekrochen und hatten plötzlich Lungen.
Ja.
So, also ja, es ist alles nicht gut. Und es beunruhigt mich auch zutiefst, dass jetzt mittlerweile in unserem Blut Mikroplastik ist, weil wir seit 100 Jahren Plastiktüten ins Meer schmeißen. Und
wir essen jeden Monat eine Chipkarte, also so eine EC-Karte Plastik.
Und irgendwann hast du das auch im Gehirn. Also es ist irgendwie nicht gesund.
Ja, ja, klar.
So, aber nichtsdestotrotz, vielleicht passt sich die Natur auch da an,
ja.
Dass wir dann irgendwie künftig ein Plastikgehirn haben, keine Ahnung.
Ja.
Oder dass es länger hält vielleicht, wäre ja auch schön. Ja?
Also du bist kein Untergangsgläubiger.
Ich glaube nicht, dass alles immer schlechter wird.
Ja.
Also früher war auch nicht alles gut. Ne?
Nö. Ja, ich finde, das sind goldene Worte zum Schluss, lieber Georg.
Ah, doch, eins noch.
Hau raus.
Eins noch. Ich habe letztens, das fand ich auch total toll, es ist politisch nicht korrekt, habe ich inzwischen gelernt, aber das Zeitmagazin hatte ein Interview mit Woody Allen gemacht. Da wurde mir schon gesagt, oh, Woody Allen.
Mhm.
Ich sage, ja, aber er hat einen schlauen Satz gesagt. Er wurde gefragt, hast du Angst, haben Sie Angst vor dem Tod? Und dann hat der gesagt, nö, ich stelle mir das so vor, ich gehe dahin, wo ich hergekommen bin. Und das war auch nicht schlimm.
Und damit kannst du dich gut identifizieren.
Ja.
Ja.
Also so viel zum Thema ewiges Leben und so. Also ich war vorher irgendwo und nicht da und dann bin ich halt nachher auch irgendwo und nicht da. Ja?
Und in Wirklichkeit gehst du ja nur vor, wir kommen ja alle hinterher.
Hoffentlich nicht.
Naja, nicht hinter dir aber
nicht hinter mir her.
Ja.
Also ich möchte nicht auf Wolke 7 sitzen und dann gucken, was machen die da alle. Ja? Nein.
Das trifft mich jetzt ein bisschen, aber ich möchte meine Ruhe haben. Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, lieber Georg. Was machst du jetzt doch? Hast du noch Pläne?
Ja, das Klassentreffen.
Ja, das Klassentreffen.
Und dann mal gucken. Dann bin ich schon im Juni, bin ich auf euren 50. Geburtstag eingeladen.
Ja.
Ich sage jetzt, also angesichts der Erfahrung, dass die Statistik offenbar für mich nicht gilt, sage ich jetzt nichts mehr ab, aber ich sage auch nichts mehr zu.
Aber es lohnt sich, dir noch eine Einladung zu schicken.
Ja.
Sehr gut.
Also wenn ich noch lebe, komme ich, und wenn nicht, dann eben nicht.
Dann denken wir dich mit. Ja. Stellen wir einen Teller mit dazu an den Tisch.
Ja, wäre schön.
Ganz herzlichen Dank, lieber Georg.
Gerne.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.